Hi, Martin hier und Expedition Investment hier. Heute haben wir den zweiten Teil unserer Sendung für alle, die überhaupt gar keinen Bock haben, sich selbst um ihren Finanzkram zu kümmern. Denn auch heute geht es wieder um Robo-Advisor.
Genau, da sind wir in der letzten Sendung ja schon eingestiegen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne vorher nachholen. Denn heute wollen wir uns mehr damit beschäftigen, was für verschiedene Modelle und Ansätze es eigentlich bei den verschiedenen Anbietern von Robo-Advisern gibt. Und was dann am besten zu den eigenen Anlegerbedürfnissen passt. Aber vorher fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was wir in der letzten Sendung schon gelernt haben über Robos. Martin, wie sieht der Start denn aus?
Ja, das weiß ich natürlich noch. Also erstmal muss ich, und das gilt für jeden Anbieter, ein paar Fragen beantworten. Das sind jetzt nicht so völlig random Fragen, sondern diese Fragen, die müssen gewisse Auflagen erfüllen. Da geht es darum, das Risiko zu bestimmen und so. Das hat uns auch unser Experte Professor Olaf Zeitnitz verraten.
Diese Fragenlisten müssen natürlich gucken, dass sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Das heißt, man kann nicht einfach nur 3 Fragen stellen. Dann kann man nicht agieren, da würde die BaFin dann, vermute ich mal schwer, würde dann einsteigen. Das heißt, da gibt es eine gewisse Mindestfragenliste, die man abfragen muss. Und das sind so 10-12 Fragen.
Denn diese Fragen, wie zum Beispiel der Anlagehorizont sowie der finanzielle und berufliche Hintergrund, sind gesetzlich vorgeschrieben. Das und noch mehr braucht der Robo-Advisor, um den Kunden in eine Risikoklasse einzuordnen, wie du auch gerade schon erwähnt hast, Martin. Also wie hoch zum Beispiel der Anteil von Aktien im Portfolio sein darf.
Ja, und wir haben uns schon in der letzten Folge gefragt, das machen wir aber heute natürlich auch nochmal, für wen ist so ein Robo geeignet? Laut unseres Experten Professor Zeitnitz für eine sehr große Zahl von potenziellen AnlegerInnen.
Keine Ahnung, ob das jetzt 30% oder 50% der Menschen sind, aber ich würde sagen, die ist relativ groß. Für die kommt so ein gewisses Robo-Advisor-Thema in Frage. Weil man überschaubare Gebühren bezahlt für eine Dienstleistung, wo man sagen kann, ich mache es einmal und danach kann ich es vergessen und ich weiß, es wird gut gemanagt. Für einen angemessenen Preis.
Ja, und was darf man für diesen Preis dann erwarten? Ja, das hat uns auch der Prof klar gesagt. Du wirst damit nicht den Markt outperformen. Also, dass du investierst und nach 4-5 Wochen beim Nachbarn im Garten stehst und erzählst, dass du aus 50 Euro 200.000 gemacht hast, das wird so nicht passieren.
Nee, das definitiv nicht. Ja. So sind Robos aber auch nicht gedacht. Sondern stattdessen sollen sie dabei helfen, langfristig und kontinuierlich anzulegen und das ohne dabei eben zu große Risiken einzugehen. Aber du kannst zum Beispiel auch auf ein bestimmtes Ziel hinsparen. Also zum Beispiel ein Auto, das du mit 18 oder 19 haben möchtest, eine Weltreise mit Mitte 20 oder für die Rente. Und der Robo kann dir dann auch dabei helfen, einzuschätzen, wie realistisch das Ziel ist.
Allein diese Aussage zu sagen, du hast eine Chance, dein Ziel zu erreichen oder du hast eine super Chance, dein Ziel zu erreichen oder du hast keine Chance, dein Ziel zu erreichen, glaube ich, hilft den Leuten schon auch, ihr Sparen so ein bisschen rationaler zu gestalten.
Rationaler gestalten, das ist ganz wichtig, denn der Vorteil des Robos ist vor allem die Emotionen aus dem Investieren herauszunehmen. Wenn also wie gerade aktuell viel Volatilität in den Märkten ist, so ein bisschen den Faktor Mensch zurückzudrängen, ein bisschen rauszunehmen, also nach Emotionen zu kaufen oder verkaufen.
Aber, und das muss man auch auf jeden Fall bedenken, Robos sind natürlich keine Wunderwaffe. Auch die können nicht in die Zukunft schauen, genauso wenig wie Menschen. Wie uns unser Experte Professor Olaf Zeitnitz gesagt hat, sie sind keine Verlustunterbinder, sie sind eher Verlustminimierer.
Robo-Advisor sind keine, ich sage mal, das sind ja keine Hedgefonds. Die versuchen nicht, irgendwelche Märkte outzuperformen oder Arbitrage-Geschäfte zu machen. Das sind langfristig aufgelegte Investoren, wenn man so möchte, mit erprobten Modellen für den Kunden eine gute Performance bei überschaubarem Risiko rausholen.
Jetzt eine kurze Unterbrechung mit Informationen zu einem Sponsor dieser Sendung. Finanzen sind wichtig. Und wer sich damit beschäftigt, wie hier bei uns im Podcast, kann kluge Entscheidungen für die Zukunft treffen. Aber nicht jeder hat die Zeit oder Lust, sich täglich mit dem Marktgeschehen auseinanderzusetzen. Genau hier kommt Smarvesto ins Spiel. Smarvesto ist ein digitaler Robo-Advisor, der dir die Geldanlage erleichtert. Du bestimmst, wie viel du investieren möchtest, in welche Anlageklassen und welche Risikostufe zu dir passt. Die künstliche Intelligenz übernimmt den Rest. Dein Portfolio wird automatisch verwaltet und mindestens einmal monatlich an die Marktlage angepasst. Einfach investieren, smarter Einstieg in die Geldanlage. Flexibel bleiben, jederzeit Zugriff auf dein Geld. Digital und smart, alles bequem über die App verfolgen. Intelligent, individuell, direkt, so legt man Geld heute an. Mehr dazu auf smarvesto.de. Geldanlage ist mit Risiken verbunden.
Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Thema dieser Folge. Wie funktioniert das genau? Welche Modelle und Ansätze gibt es bei den verschiedenen Anbietern?
Ja, und daher haben wir heute auch ein bisschen mehr Theorie in der Sendung. Aber das ist wichtig, bevor man sich für einen Robo-Advisor entscheidet. Nicht, dass man nachher völlig falsche Erwartungen daran hat, was das Modell kann.
Theoriestunde, ich habe das Gefühl, heute lerne ich wieder was.
Berufsschule hättest du nicht gebraucht. Die praktische Erfahrung hätte mir persönlich gereicht.
Wir haben dazu später dann auch noch einen tollen Experten in der Sendung, Hartmut Giesen von der Sutor Bank. Aber ich würde erstmal gerne noch eine allgemeine Theorie einschieben, die wir schon kurz in der zweiten Staffel von Expedition Investment erwähnt haben. Und die ist wichtig, wenn man grundsätzlich verstehen möchte, wie Robos funktionieren bzw. wie sie gedacht sind.
Du meinst wahrscheinlich die moderne Portfoliotheorie von Markowitz.
Ah, richtig, genau. Weißt du auch noch, was die Grundaussage dahinter ist?
Die Grundaussage dahinter ist, man soll nicht alles auf eine Karte setzen und in der Finanzbranche nicht alles auf eine Aktie?
Auch richtig. Der Kern der modernen Portfoliotheorie ist Diversifikation. Regelmäßige Hörer sollten wissen, was das heißt. Das bedeutet, dass dein Geld auf verschiedene Anlagemöglichkeiten verteilt wird. Also zum Beispiel verschiedene Aktien und Anleihen. Denn Verluste in einem Bereich können so durch Gewinne in einem anderen Bereich ausgeglichen werden. So zumindest die Theorie.
Ja, und Risiko und Rendite sind da weitere wichtige Stichwörter, denn bei jeder Anlage gibt es natürlich ein Risiko, dass der Wert schwankt oder sogar sinkt, und eine erwartete Rendite, also den Gewinn, den man erwarten kann oder zu erwarten hofft.
Und Anlagen mit der Aussicht auf hohe Gewinne haben dementsprechend meistens auch ein höheres Risiko. Und andersrum, mehr Sicherheit bedeutet in der Regel auch eine niedrigere Rendite. Die moderne Portfoliotheorie soll nun dabei helfen, ein möglichst effizientes Portfolio zusammenzustellen. Das heißt, bei einem bestimmten Risiko soll die höchstmögliche Rendite erzielt werden.
Oder eben eine bestimmte Rendite, die aber dabei das niedrigstmögliche Risiko hat.
Und um das zu erreichen, ist es wichtig, darauf zu achten, wie die verschiedenen Anlagen korrelieren. Hohe oder positive Korrelation heißt, dass sich die Anlagen meistens in die gleiche Richtung bewegen. Niedrige oder negative Korrelation, dass sich diese unabhängig voneinander bewegen.
Ja, und bevor ihr jetzt anfangt, Korrelation zu googeln oder was das in diesem Kontext heißt, das ist eine ganz, ganz berechtigte Frage. Korrelation bedeutet hier, wenn ich 15 Tech-Aktien habe, dann ist da eine hohe Korrelation. Wenn ich die Aktien breit voneinander streue und die eigentlich so branchen- und ländertechnisch wenig miteinander zu tun habe, wenig Korrelation. Habe ich das gut erklärt?
Bitte. Ja, zumindest schon mal weniger Korrelation. Und wenn man dann sagt, normalerweise sagt man immer, Aktien und Anleihen entwickeln sich entgegengesetzt, dann sollte man neben Aktien auch noch auf Anleihen setzen. Es gibt aber auch manchmal seltene Fälle, war in den letzten Jahren so, dass sich beides gleich entwickelt hat.
Davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Und wenn man sein Risiko minimieren möchte, sollte die Korrelation möglichst negativ sein.
Richtig. Und das ist auch die Essenz der Theorie von Markowitz. Er hat damit gezeigt, dass es nicht nur wichtig ist, welche einzelnen Anlagen man auswählt, sondern vor allem auch, wie man diese Anlagen eben kombiniert, um das gewünschte Verhältnis von Risiko und Rendite zu erreichen.
Fun Fact, die Theorie ist nicht ganz neu. Die hat der Wirtschaftswissenschaftler Harry Markowitz schon in den 1950er Jahren entwickelt und dafür dann später auch den Nobelpreis bekommen.
Even if you could use God's own probability distribution of returns on securities, there still wouldn't be one perfect portfolio.
Er hat damit also bewiesen, jetzt kommt wieder unser Lieblingswort, wie wichtig Diversifikation ist, um das Risiko zu verringern, ohne dabei auf Rendite verzichten zu müssen.
Ja, und genau das machen sich auch die Robo-Advisor zunutze.
Wie genau sie das allerdings machen, das ist von Anbieter zu Anbieter dann doch etwas unterschiedlich. Und genau darüber haben wir uns mit Hartmut Giesen unterhalten.
Er ist Generalbevollmächtigter bei der Sutor Bank in Hamburg und dort unter anderem zuständig für Business Development, Fintech, digitale Partner und Krypto/Blockchain.
Die Sutor Bank hatte sehr früh auch schon mal einen eigenen Robo-Advisor, hat diesen dann aber aus verschiedenen Gründen wieder eingestellt. Heute bieten sie stattdessen eine Bank Asset Service Plattform an, also sind zum Beispiel Dienstleister für andere Robo-Advisor.
Ja, und er hat uns erstmal erzählt, welche verschiedenen Modelle es bei Robo-Advisern eigentlich so gibt.
Ja, also es gibt grundsätzlich mal passive und aktive Robo-Advisor, wobei man sagen muss, dass die passiven Robo-Advisor in der Mehrzahl sind, wenn ich das richtig überblicke.
Und was genau ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten?
Passive Robo-Advisor versuchen eigentlich so mehr oder weniger die Marktrendite dem Kunden nahezubringen. Also jeder Kunde hat ja ein Risikoprofil oder ein Risikorenditeprofil. Also was will er an Risiko gehen? Was will er anlegen? Wie sieht sein Anlagehorizont aus? Und dann bekommt er ja von einem Robo-Advisor dann irgendeine Anlagestrategie oder auch ein Portfolio zugewiesen. Und ein passiver Robo-Advisor legt da eher am ehesten Wert darauf, dass er entsprechend der Anlagedauer und des Risikoprofils ein Portfolio baut, mit dem der die Rendite des Marktes bekommt. Der versucht jetzt nicht unbedingt, den Markt zu schlagen. also kein Alpha zu erzielen. Und wenn man die Portfolios guckt, dann werden die jetzt auch nicht irgendwie nach Marktlage irgendwie umgeschichtet, sondern entweder guckt man, wie sind die Assetklassen, also wie sieht die Allokation aus und versucht dann die Allokation dann eben durch Rebalancings entsprechend beizuhalten, oder man hat irgendwie einen Value-at-Risk-Ansatz, das heißt, man hat einen bestimmten Risikomaß in diesem Portfolio und versucht, dieses Risikomaß beizubehalten.
Ja, aber wenn ich das richtig verstehe, das ist dann ja eigentlich schon wieder deutlich aktiver.
Das ist dann schon ein bisschen aktiver. Das sind dann mal die passiven, die aktiven Fonds oder die aktiven Robo-Advisor, die versuchen dann eher so ausgefuchste Anlagestrategien umzusetzen, um dem Kunden dann ein Mehr zumindest zu versprechen. Die sind dann in der Regel dann auch eine Ecke teurer. Und da muss man mal gucken, ob die Mehrrendite, falls es sie gibt, im aktiven Investment dann auch die Kosten rechtfertigt, ob dann die Endrendite nach Kosten dann genauso groß ist.
Und dann gibt es ja nicht nur verschiedene Modelle, sondern auch noch die verschiedenen Anlageklassen, in die sowohl aktive als auch passive Robo-Advisor investieren.
Dann gibt es noch Unterschiede zwischen den Anlageklassen, die man einsetzt. Ich sage mal, ganz einfache Robo-Advisor sagen einfach, wir nehmen, je nachdem wie das Risikoprofil aussieht, nehmen wir einen Mix aus Anleihen und Aktien. Die werden dann halt entsprechend allokiert, je nachdem wie das Risikobereitschaft ist. Wenn die Risikobereitschaft geringer ist, dann sind da mehr Anleihen drin. Und wenn man mehr Risiko gehen will, dann sich dadurch natürlich auch mehr Rendite erhofft, dann sind da ein paar mehr Aktienfonds drin. Dann gibt es andere Anlageklassen, da kann man auch Immobilien reinmachen, dann kann man Edelmetalle reinmachen, was auch immer. Da ist der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, obwohl die meisten nicht so viele Anlageklassen drin haben. Dann gibt es noch Unterschiede, wie man jetzt die Portfolios managt, ob man die jetzt komplett algorithmisch managt oder ob man die zum Teil automatisiert managt.
Und dann gibt es auch noch Robo-Advisor, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert haben, also Nachhaltigkeitsaspekte besonders berücksichtigen. Und bevor es jetzt weitergeht mit Expedition Investment, hier ein paar kurze Infos zu einem der Sponsoren unserer Sendung. Du willst langfristig Vermögen aufbauen, aber ohne großes Vorwissen oder riesiges Startkapital? Ja, dann lohnt sich ein Blick auf Quirion. Quirion ist der digitale Vermögensverwalter, eine Tochter der Quirion Privatbank, und macht professionelles Investieren für alle zugänglich. Transparent, wissenschaftlich fundiert und zu fairen Kosten. Schon mit kleinen Sparraten kannst du langfristig große Ziele erreichen. Die Anlagestrategie von Quirion, die ist dabei vielfach ausgezeichnet. Unter anderem von Focus Money als bester Robo-Advisor des Jahres oder auch mit dem Goldenen Bullen ebenfalls als bester Robo-Advisor des Jahres. Investiert wird in ein global gestreutes ETF-Portfolio, genau passend dann zu deinem Rendite-Risikoprofil. Und das alles für nur 0,48% Kosten im Jahr. Ideal zum Beispiel für die private Altersvorsorge oder fürs Kind inklusive Sparplan, jederzeit flexibel anpassbar. Auch Großeltern und Freunde können übrigens direkt einzahlen. Langfristig auch große Träume mit kleinen Sparraten verwirklichen. Mehr Infos gibt's auf quirion.de oder guckt einfach mal bei uns unten in die Caption rein. Und jetzt geht's weiter mit Expedition Investment.
Einen Tipp hatte Hartmut Giesen auch noch. Wenn der Robo-Advisor zu einem klassischen Vermögensverwalter gehört, dann kann man tendenziell davon ausgehen, dass dieser sein Know-how in der Anlage auch hier anwendet. Dass es also naheliegend ist, die hauseigene Anlagephilosophie damit zu verbinden. Das hilft vielleicht auch noch ein bisschen bei der Auswahl.
Aber grundsätzlich orientieren sich Robo-Advisor natürlich eher an den Grundlagen des wissenschaftlichen Anlegens, wie uns auch Hartmut Giesen gesagt hat. Also, dass sich nicht irgendeine Person da etwas ausdenkt, völlig aus dem luftleeren Raum, sondern geschaut wird, was sagt die Wissenschaft, wie vernünftiges Anlegen funktioniert. Und das soll dann in den Portfolios abgebildet werden.
Stimmt. Und klar gibt es auch mal Robo-Advisor, die sich an ganz bestimmten Theorien orientieren, wie Hartmut Giesen sagt. Zum Beispiel einen Value-Small-Cap-Ansatz nehmen oder eine Core-Satellite-Strategie haben oder sich auf bestimmte Themen fokussieren, wie Biotechnologie.
Aber das heißt dann eben nicht, und den Punkt hat er auch betont, dass es bisher irgendwo einen Robo gegeben hat, der irgendwelche konkreten Ratschläge gegeben hat. Und dass der Begriff Robo-Advisor insofern auch ein kleines bisschen irreführend ist oder irreführend sein kann.
Aber heißt denn passiver Robo eigentlich auch automatisch, dass diese nur in ETFs investieren und ein aktiver nur in aktive Produkte?
Also beides geht. Vielleicht beim Aktiven kann es sein, dass einfach aktive Fonds eingesetzt werden, die dann an sich aktiv sind. Es kann aber auch durchaus sein, dass die Portfolios aktiv gestaltet werden. Kann auch durchaus sein, dass die Underlyings, dass die Anlagevehikel durchaus ETFs sind, aber dass man die dann auch aktiv managt, ne? Dass man sagt, keine Ahnung, nehmen wir, ich habe ein Portfolio, das hauptsächlich oder wesentlich auf den MSCI World gesetzt hat bis jetzt und sagt aber jetzt, oh, da ist mir jetzt aber zu viel USA drin für die Zeit, die jetzt mit Trump kommt, und dann sage ich mal, das ist dann eine aktive Entscheidung, das ist ja jetzt nicht mehr passiv, sondern da steckt jetzt eine Anlagemeinung dahinter, ich untergewichte jetzt MSCI World und nehme da jetzt irgendwie einen anderen rein, wo jetzt weniger USA drin ist, oder ich reduziere, nehme jetzt einen europäischen Fonds und allokiere den MSCI World irgendwie anders, niedriger. Das sind dann ja aktive Entscheidungen, die ich da mache. Also die Grenzen zwischen passiv und aktiv sind dann natürlich fließend. Also auch ein relativ statisches Portfolio. In der Regel sind das ja vermögensverwaltete Portfolios und da gibt es der Anlageausschuss, der dann darüber berät, aber das macht er dann wahrscheinlich bei einem Passiven, macht das einmal im Jahr und guckt, okay, haben wir jetzt noch die richtige Allokation grundsätzlich, und bildet das dann ab, und übers Jahr wird dann nur entsprechend rebalanced, während der Anlageausschuss jeden Monat trifft und dann viel schneller Anlageentscheidungen trifft.
Man könnte die Aufteilung aktiv, passiv also sogar noch etwas feiner gestalten.
Ja, wenn man so will, kann man drei Kategorien von passiv zu aktiv machen, ne? Also passiv, ETF, nur rebalanced, relativ statische Allokation. Aktiv in dem Sinne, ich setze aktive Fonds ein in den Portfolios, aber bleibe dann weiter dahin, dass die Allokationen relativ statisch bleiben oder nur graduell angepasst werden, bis zu wirklich einer aktiven Anlagestrategie, wo man sich in sehr kurzen Abständen, ob das jetzt ein Algorithmus macht oder ob das jetzt ein Vermögensverwaltungsausschuss macht, dann in sehr kurzen Abständen darüber verständigt oder der Algorithmus sagt, untergewichte mal dies, übergewichte mal jenes, geh mal in eine neue Anlageklasse. Wobei das, glaube ich, jetzt bei Robo-Advisern eher seltener der Fall ist.
Aber was genau kann ich als Anleger denn jetzt eigentlich von einem Robo-Advisor erwarten? Das hat Hartmut Giesen mit einem schönen Beispiel erläutert.
Ja, wir können uns ja mal vorstellen, ich habe ein Portfolio bekommen, ich bin jetzt ein eher so ausgeglichener Mensch, bin ein bisschen risikoscheu, will jetzt nicht die maximale Rendite haben, aber wenn ich jetzt so ein bisschen mehr bekomme, als ich auf dem Sparbuch bekomme, aber noch immer mit relativ niedrigem Risiko, dann kriege ich so ein typisches 50-50 Portfolio, also 50% Anleihen, 50% Aktienfonds, und die liegen da jetzt drin, und jetzt ist der, was ist heute, der 15. April, und dann hat er jetzt, wenn ich jetzt kaufe, 50-50, ne? Und da sind vielleicht aus 6 verschiedenen Fonds gebaut. Und im Aktienfonds, in einem Aktienteil, keine Ahnung, da ist nicht mit dem MSCI World abgebildet, sondern irgendein Europa-ETF und ein USA-ETF und ein Asien-ETF drin. Nur mal so als Theorie. Und dann sind wir irgendwie 3 Monate weiter, dann hat sich USA super entwickelt, Europa nicht so viel und Asien hat verloren. Und gleichzeitig sind die Aktienmärkte gestiegen. Also grundsätzlich hat es gut funktioniert. So. Und dann sieht mein Portfolio jetzt aber dummerweise nicht mehr so aus mit dem 50-50, was meinem Risikoappetit entsprechen würde, sondern auf einmal habe ich da Aktien, sind auf einmal mit 70% drin. Und außerdem haben sich die Gewichte zwischen USA und Europa und Asien innerhalb der Aktienallokation verschoben. Und dann geht halt ein Algorithmus dahin und macht das dann monatlich oder im Quartal oder alle halbe Jahre und stellt die Ursprungsallokation wieder her. Das heißt, dann werden dann eben, nehmen wir an, USA ist sehr gut gelaufen, dann werden dann entsprechend viele USA-Fondsanteile verkauft, und dafür wird dann, weil Asien ist schlecht gelaufen, wird dann Asien nachgekauft, sodass ich dann nachher wieder die Ursprungsallokation habe, die ich gerne hätte. Das ist so ein ganz basic Ansatz. Wait a
minute! Das heißt dann ja aber auch, dass ich eventuell jedes Mal verkaufe, was gut läuft, und kaufe, was halt eben irgendwie nicht gut oder schrottig läuft.
Ja, genau, das kann passieren, weil das eben deinem Risikoprofil entspricht. Aber natürlich können in den Algorithmus noch andere Dinge eingebaut werden, um das zu verhindern. Aber dann geht es halt auch schon wieder eher in Richtung aktives Management, wie Hartmut Giesen auch sagt.
Oder ich versuche von vornherein ein anderes Produkt zu nehmen, in dem ein höherer Aktienanteil zum Beispiel enthalten ist.
Das kann man auch versuchen, klar. Aber da musst du eben auch damit leben, wenn es zwischenzeitlich richtig runtergeht. Denn das Risiko ist dann da eben auch höher. Und ob du das dann auch wirklich gut aushältst, wenn dein Risikoprofil eigentlich anders wäre. Denn genau dafür ist diese Abfrage am Anfang ja eigentlich da.
Ja, was denkst du? Würde ich es gut aushalten? Wie schätzt du mich als Typ ein?
Nee, wahrscheinlich nicht so, ne?
Danke. So, dann gehen wir zurück zu den Robos. Und natürlich ist immer noch die Frage, warum ich überhaupt einen Robo-Advisor nutzen sollte. Wenn der zum Beispiel aufgrund meines Risikoprofils ohnehin eher breit gestreute Welt-ETFs auswählt, das kann ich ja eigentlich auch selber machen irgendwo.
Das ist eine gute Frage. Aber auch darauf hat Hartmut Giesen eine Antwort.
Man kann das ja so ein bisschen an der Situation, die wir jetzt im Moment haben, festmachen. Und wenn man jetzt mal so, der Anfängerrat für Neuanleger ist ja, nimm dein Geld, leg's in den MSCI World und lass es liegen. Muss man sich nicht drum kümmern, breiter gestreut geht fast nicht. Lassen wir jetzt mal die Anleihengeschichte weg. Was mir dann ein Robo-Advisor ja schon bringt, der mich ein bisschen davor schützt, jetzt die Ungleichgewichte, die so ein MSCI World hat, auszugleichen. MSCI World hat eben den Nachteil, dass er einen großen US-Anteil hat, weil da eben die stärksten börsennotierten Unternehmen zu Hause sind. So, das kann ein Robo-Advisor ausgleichen, ohne dass ich mich jetzt darum kümmern muss. Für jemanden, der sich jetzt nicht so viel drum kümmern muss, wird es ja auch schwierig, dann rauszufinden, was mache ich denn statt MSCI World? Da muss ich ja richtig mir überlegen, was ist jetzt in Europa und welchen Fonds nehme ich da und USA und wie soll ich das irgendwie allokieren? Und da hat dann, glaube ich, schon ein Robo-Advisor einen Ansatz, der sagt, okay, also hier habe ich einen Ansatz, der dich vielleicht dafür schützt, dass es jetzt irgendwie zu tief fällt, wenn Trump irgendwie eine bescheuerte Idee hat oder wenn in Asien Währungskrise ist. Da kann ich mir dann durchlesen, okay, das ist ein Portfolio, das verspricht, jetzt nicht rasend rauf und runter zu gehen, sondern so ein bisschen Gleichgewicht reinbringt. So, und das zu machen als Privatanleger kann man machen, dann muss man aber Finanzen dann vielleicht auch schon als Hobby haben.
Ein Robo-Advisor ist also für alle gut geeignet, die ihr Geld nicht einfach auf dem Sparbuch oder Festgeldkonto liegen lassen möchten, aber eben auch keine Lust haben, sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen.
Ja, er hat uns außerdem noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft gegeben, denn aus seiner Sicht könnte sich der Markt für Robo-Advisor auch nochmal stark verändern.
Ich glaube, Robo-Advising als Funktion oder als Feature hat auf jeden Fall Zukunft. Es gibt, glaube ich, viele, die wissen, dass ein gut diversifiziertes Portfolio seine Vorteile hat und dass man die nicht immer mit ETFs ganz gut abgebildet bekommt, beziehungsweise dass man schon gerne hätte, dass die mit einem Sachverstand zusammengesetzt werden, den man selbst vielleicht nicht hat. Deshalb glaube ich, das hat schon Zukunft.
Und KI wird aus seiner Sicht auch darauf Einfluss haben.
Die Kollegen von Quirion, die hatten jetzt auf einer Konferenz mal vorgestellt, so mindestens mal so testweise, wie man sich mit einem Chatbot unterhält, der jetzt nicht wie früher diese normalen Schema-Chatbots, sondern der wirklich an einem Large Language Model hängt und wie da so Beratung aussehen kann und wie dann da auch zum Beispiel Risikoprofile erfragt werden können. Das sieht natürlich da ganz anders aus, als das man bisher kennt, wo man durch irgendwelche vorgefertigten Antragsstrecken geht. Das ist sozusagen die eine Sache, die sich ändern kann. Die zweite Sache, die sich ändern kann, ist eben, dass man natürlich Portfolios KI-gesteuert schon individueller steuern kann und dass es mehr Arbeit macht. Und das dann natürlich auch genauer an individuelle Voraussetzungen oder individuelle Vorlieben anpassen kann.
Ob sich Robo-Advisor aber als alleiniges Geschäftsmodell halten werden, da ist er eher etwas skeptischer.
Ob das jetzt langfristig als Geschäftsmodell weiter funktioniert, das weiß ich nicht. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht, wie, ich nenne es einfach mal Scalable Capital, weil die eben auch aus dem Robo-Advising gekommen sind, wo ich mir einfach so aussuchen kann, will ich ein Robo-Advising-Portfolio, will ich selber entscheiden oder will ich vielleicht auch beides machen, ja? Den Großteil meiner Anlage, das lege ich in irgendein vermögensverwaltetes Portfolio und mit dem Rest investiere ich selbst, weil ich mich in einem Bereich besonders gut auskenne. Und ich kann das eigentlich in einer Oberfläche machen. Ich glaube eben, dass es eher in die Richtung gibt, dass es die großen Anlageplattformen gibt. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze, was ich da machen kann. Und das Robo-Advising eher in so einem universellen Anlageplattform übergeht.
Wer sich mal im Detail einen Überblick über ein paar Robo-Advisor verschaffen möchte, unser Kollege Nico Schipper hat vor kurzem eine Artikelserie zu Robo-Advisern bei Das Investment veröffentlicht.
Ja, und das ist wirklich sehr übersichtlich und dort erfahrt ihr auch viel zu den einzelnen Anbietern und dem, was die so genau anbieten.
Wer das alles nachlesen möchte, der kann auf www.dasinvestment.com gehen und nach Robo-Advisern suchen oder einfach in die Shownotes schauen. In Nikos Artikeln stehen dann auch noch zusätzliche Infos zu den Anbietern, wie zum Beispiel die Mindestanlagesumme oder die Kosten.
Super übersichtlich, gute Sache. Und wer noch mehr über die einzelnen Modelle von den Robos von Quirion und Smarvesto erfahren möchte und was sich die Leute so dabei gedacht haben, der sollte auf jeden Fall auch die nächsten beiden Folgen Expedition Investment hören.
Genau, denn da sprechen wir ausführlich mit Martin Daut, CEO bei Quirion, und mit Patrick Pech, CEO bei Smarvesto. Und die haben uns unter anderem auch mehr über ihre jeweilige Anlagestrategie verraten.
Habt ihr sonst Finanzthemen, die ihr besser verstehen wollt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja, und vergesst nicht zu abonnieren, wo auch immer ihr euren Podcast am liebsten hört. Bis zum nächsten Mal.
Ganz wichtig noch, bitte beachten, dieser Podcast ist natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten. Und auch immer bedenken, Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden.
Expedition Investment ist ein Original-Edelstoff-Media-Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Redaktion und Host Birte Penzhorn und Martin Formig-Brückner. Schnitt, Produktion, Sound, alles was schön ist, Yoshimi Sarabia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram.
Macht beides. Bye.